Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Theater werden weiblicher. Am Schauspiel Hannover zum Beispiel scheidet Intendant Lars-Ole Walburg nach 10 Jahren aus dem Amt und wird von einer Intendantin ersetzt, von Sonja Anders. Wir fragen ihn gleich, wie er auf seine Zeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt zurückschaut und wie er die derzeitigen Veränderungen an den deutschsprachigen Bühnen erlebt. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Bürgerbühnenfestival in Dresden. Die Spielzeit ist fast vorbei, das Intendantenkarussell dreht sich und wird immer mehr zum Intendantinnenkarussell. Diese Woche wurde zum Beispiel bekannt, dass die Nachfolgerin von Kai Voges am Schauspiel Dortmund nun offiziell Julia Wissert heißen wird. Gleichzeitig hat sie auch noch eine Verpflichtung in Hannover, wo Julia Wissert eine Veranstaltungsreihe kuratieren wird. Denn auch das Schauspiel Hannover stellt sich insgesamt weiblicher auf. Ab der nächsten Spielzeit übernimmt Sonja Anders die Intendanz. In dieser Woche aber gab es erst einmal die letzte Premiere unter der alten Leitung, Martin Mosebachs Rotkäppchen und der Wolf. Nach 10 Jahren scheidet Intendant Lars-Ole Walburg aus dem Amt. Vor unserer Sendung konnte ich mit ihm sprechen und habe ihn erst einmal gefragt, wie sich das gerade anfühlt für ihn, kurz bevor diese Ära zu Ende geht.
Ja, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen tatsächlich auch ein Gefühl des Abschieds, der natürlich sich auch ein bisschen traurig anfühlt, weil da an diesem Haus natürlich sehr viele Mitarbeiter ihre Arbeit tun, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und wenn man jetzt tatsächlich jetzt vor Augen hat, dass das alles jetzt auseinandergeht, dann schwingt da natürlich auch Trauer mit.
Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass Sie nach 3 Jahren in Hannover eigentlich das Gefühl hatten, dass das alles keinen Sinn hat, dass Sie aufgeben und die Koffer packen müssten. Was war da los? Was ist da erstmal nicht gut gelaufen?
Ja, die ersten Jahre waren schon sehr von einem Besucherrückgang gekennzeichnet. Wir haben ein sehr anderes Programm gemacht und haben das vielleicht auch nicht auf die entsprechende Weise, wie man das hätte tun können, kommuniziert. Und da haben vor allen Dingen sehr viele Abonnenten, Altabonnenten muss man sagen, tatsächlich sich gegen uns gekehrt und sind nicht gekommen. Und ja, und da muss man ja tatsächlich als Theaterleiter sich dann irgendwann die Frage stellen, ob man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist oder ob das Programm, wofür man selber stehen kann, dann vielleicht mit der Stadt nicht wirklich kompatibel ist. Und dann gab es eben halt eine seltsame Wendung mit Beginn der 4. Spielzeit. Ich bin im Nachhinein sehr stolz darauf, dass wir uns künstlerisch da nicht verbogen haben und jetzt nicht versucht haben, händeringend ein Programm für Hannover erfinden zu wollen, weil man kann ja tatsächlich immer nur das machen, wofür man selber künstlerisch irgendwie steht. Und dann kamen auf einmal die Leute und es war mir ehrlich gesagt unerklärlich und ich blieb auch erstmal eine ganze Weile noch misstrauisch, weil ich gedacht habe, naja, so schnell wie sie kamen, hätte es ja auch passieren können, dass sie wieder wegbleiben. Aber es blieb dann so und ging dann Jahr für Jahr aufwärts.
Das heißt, daraus kann man eigentlich die Lehre ziehen, eine Stadt muss sich an ein Theater gewöhnen und eigentlich nicht umgekehrt, dass ein Theater sich wirklich darauf einstellen muss, wie ist die Zusammensetzung des Publikums vor Ort?
Das macht man natürlich im Vorfeld sowieso, wenn man sich mit der Stadt beschäftigt, mit dem Publikum. Es ist tatsächlich jede Stadt sehr, sehr unterschiedlich. Und trotzdem glaube ich, dass man in der Kunst insgesamt natürlich nur das machen kann, woran man selber glaubt. Und das kann man nicht umstellen. Und letztendlich, das bin jetzt ich auch nicht alleine, sondern das ist eine ganze Dramaturgie. Es sind viele Kollegen, die auch nicht einer Meinung sind, sondern sehr heterogen natürlich irgendwie über Kunst denken. Und trotzdem steht man für eine bestimmte ästhetische und programmatische Ausrichtung. Und die kann man nicht wirklich ändern.
Wenn man dann jetzt mal zurückschaut auf diese programmatische und ästhetische Ausrichtung, auf diese 10 Jahre, was sind denn so Projekte, Erinnerungen, wo Sie sagen, das hat wirklich ganz großartig funktioniert und vielleicht gab es ja auch ein paar Sachen, wo Sie im Nachhinein sagen würden, das hat aus bestimmten Gründen gar nicht geklappt.
Das gibt es natürlich im Theater immer. Also die großen Produktionen, mir fallen dann tatsächlich auch immer erstmal die ein, die in jüngerer Zeit irgendwie stattgefunden haben. Aber wir haben tatsächlich hier im 2. Jahr, glaube ich, etwas geschafft mit der Freien Republik Wendland, dass wir ein Projekt gemacht haben mit vielen Jugendlichen, wo wir sehr klar gemacht haben, wofür wir auch politisch stehen wollen und dass wir uns politisch und gesellschaftlich einmischen wollen. Es hat für viel böses Blut gesorgt, was auch bis heute noch bestimmte Gespräche nicht zulässt. Aber es war ganz notwendig, dass man sich da eben halt positioniert. Und solche Projekte oder überfallartige, guerillaartige Dinge gab es eben halt in den Folgejahren auch. Bei den Theaterproduktionen sind es Dinge wie der Auftrag, ehrlich gesagt, auch meine Eröffnungspremiere mit Heiner Müller hier anzufangen, Wolokolamska Chaussee auf die Bühne zu bringen, da war man sich natürlich nicht wirklich sicher, was kann der normale Zuschauer, die Zuschauerin in Hannover jetzt mit Heiner Müller anfangen. Aber da sind, glaube ich, über 10 Jahre in 300 Produktionen, die wir hier rausgebracht haben, natürlich viele, viele werden da zu nennen.
Ihre Nachfolgerin wird Sonja Anders sein, derzeit Chefdramaturgin am Deutschen Theater Berlin. Man hat ja zurzeit den Eindruck, dass sich ein renommiertes deutschsprachiges Theater eigentlich gar nicht mehr leisten kann, über einen männlichen Intendanten nachzudenken. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?
Ja, sie ist notwendig. Ich empfinde sie tatsächlich im Augenblick in einer Form etwas hysterisch, die nicht angebracht ist, glaube ich, den notwendig zu diskutierenden Problemfeldern dann wirklich auf den Leib zu rücken. Also jetzt in der Gender-Thematik. Ich glaube, dass es den Gap zwischen Frauen und Männern eher vertieft, so wie die Diskussion im Augenblick geführt wird, als dass es tatsächlich da Lösungsansätze gibt, die daraus entstehen. Und im Theaterbetrieb ist da ganz klar, oder im Kulturbetrieb insgesamt, ist da ganz klar irgendwie einen Nachholbedarf von Frauen zu konstatieren. Das muss auch geschehen. Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass die Kulturpolitik natürlich da fast reflexhaft so reagiert, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Es ist schon interessant, dass wenn man mit Frauen und Männern im Theaterbetrieb redet, dass es tatsächlich genau immer diese zwei Haltungen gibt. Also die allermeisten Frauen sagen dann schon, nein, das ist jetzt einfach ganz, ganz dringend nötig. Und es sind eher die Männer, die sagen, naja, es ist vielleicht ein bisschen hysterisch, die Debatte. Sonja Anders hat gesagt, sie wolle für mehr Gleichheit der Geschlechter auf der Bühne auch in Hannover sorgen und das Ensemble diverser zusammensetzen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da was versäumt haben?
Nein, das hatten wir auch von Anfang an, also jetzt mal abgesehen von einem Amerikaner, einer Japanerin. Also wir haben auch von Anfang an eben halt auf Künstler gesetzt, die aus anderen Nationen kamen. Und weil uns das interessiert hat, man muss bloß konstatieren, dass das Publikum damit eher, das deutsche Publikum damit eher Schwierigkeiten hatte. Und das ist auch ein Überzeugungsprozess, den Kunst da leisten muss. Ich muss nur zu dem anderen nochmal sagen, wenn ich die Debatte als hysterisch beschreibe, dann sage ich ja trotzdem deutlich, dass diese Entwicklung, diese Diskussion absolut notwendig ist.
Sie übernehmen jetzt erstmal keine Intendanz, sondern inszenieren an verschiedenen Häusern. Was war denn die Entscheidung jetzt zu sagen für Sie nach 10 Jahren, ist es genug in Hannover, wo Sie ja auch sagen, es ist doch eigentlich ein sehr trauriger Abschied?
Ja, der Abschied muss traurig sein, aber Sie sagen, es sind die 10 Jahre und man muss ja im Vorfeld, also immer 2 Jahre vorher eigentlich sich überlegen, ob dann der Zeitpunkt ist, wo vielleicht Schluss ist. Mein Lehrmeister war Frank Baumbauer, der hat immer gesagt, nach 7 Jahren musst du deine Koffer packen und dann musst du dir eine andere Wirkungsstätte suchen. Das fühlte sich damals nicht organisch an, es hätte sich nicht organisch angefühlt und deswegen habe ich gedacht, okay, dann gehen wir auf diese 10 Jahre ab, aber gleich bei Vertragsunterzeichnung schon gesagt, das war es dann auch. Also um mir auch letztendlich jeden Rückweg, der dann aus sentimentalen Gründen irgendwann kommt, irgendwie abzuschneiden. Und 10 Jahre sind im Theater wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann ist es auch vielleicht notwendig für so eine Stadt, dass dann jemand anders wiederkommt, der vielleicht auch die Dinge wieder anders sieht oder vielleicht auch andere Dinge wieder mitbringt.
Und Sie hinterlassen ja eine erfolgreiche Spielzeit, die erfolgreichste, was die Auslastungszahlen anbelangt, Ihrer ganzen Zeit in Hannover.
Ja, das war auch letztendlich immer so meine innere Marke, die ich mir gesetzt habe, dass ich gedacht habe, es muss Jahr für Jahr besser werden. Also es muss aufwärts gehen. Und deswegen ist es natürlich auch schön, dass man jetzt wirklich mit so einer erfolgreichen Spielzeit, und dazu gehören die Zuschauer hier in Hannover, dazu gehört aber eine sehr, sehr intensive Gastspiel- und Koproduktionstätigkeit, dass wir die eben halt jetzt, diese Zeit eben halt hier beenden können zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich am schönsten ist.
Und juckt es Ihnen denn in den Fingern für die Zukunft zu sagen, so ein Haus zu leiten, das würde ich schon gerne nochmal machen?
Das ist auf jeden Fall eine Option, weil es ist erstmal natürlich ein Anreiz, die Möglichkeit zu haben, die Party selber auszurichten und zu sagen, wer sind die Gäste. Es hat natürlich auch Nachteile, weil man kümmert sich dann meistens um die eigenen künstlerischen Belange zu wenig oder weniger als um die der Kollegen, die man eingeladen hat. Es gibt Vor- und Nachteile. Für mich war die Grundentscheidung nur erstmal die, dass ich damals gesagt habe, ich möchte nicht aus einer Intendanz raus schon die nächste Intendanz vorbereiten, sondern dazwischen muss es irgendwie einen Break geben, wo man dann auch mal innerlich Bilanz ziehen kann, wo man dann auch mal die Batterien auftanken kann. Und deswegen war es für mich eben halt auch klar, dass ich jetzt nicht für 2019 jetzt sofort in der Folge irgendetwas anstrebe, sondern das kann man ja auch nur bedingt. Das hängt ja viel davon ab, was dann tatsächlich die Kulturpolitik sich dann irgendwie gegenseitig auf den Zettel schreibt.
Sagt Lars-Ole Wahlburg, scheidender Intendant am Schauspiel Hannover. Rotkäppchen und der Wolf von Martin Mosebach, inszeniert von Tom Kühnel, war die letzte Premiere der Spielzeit. Das Stück ist wieder zu sehen morgen am Sonntag um 19 Uhr im Schauspiel Hannover. Da steht dann das gesamte Ensemble auf der Bühne. Eine ganze Reihe von Darstellerinnen und Darstellern aus Hannover wechselt übrigens in der nächsten Spielzeit an die Berliner Volksbühne. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Partizipation wird an vielen Theatern großgeschrieben. Seit Jahren schon laden Kollektive wie Rimini Protokoll Experten des Alltags auf die Bühne. Und auch an den Stadt- und Staatstheatern boomt die Arbeit mit Laien. Bürgerbühnen, auf denen ganz normale Menschen ihre Themen verhandeln und damit die Häuser auch für ein neues Publikum öffnen. Vor 10 Jahren wurde die erste Bürgerbühne am Dresdner Staatsschauspiel gegründet. Hier treffen sich derzeit Gäste aus 10 Ländern zum 4. europäischen Bürgerbühnenfestival Our Stage. Sie schauen gemeinsam besondere Inszenierungen und diskutieren die Zukunft des Formats. Susanne Burkhardt war für uns dabei.
Bevor wir starten, let me just ask you. Are you real, right?
Seid ihr real?
Ja.
Yeah. Das fragen die drei Schauspieler des dänischen Kollektivs Fix und Foxy, das Paar Alejandro und Agnes. 2 junge Leute, die sich bereit erklärt haben, Protagonisten zu sein in einem Stück, das sie nicht kennen. Ohne zu wissen, was sie erwartet. Unter der Anleitung der 3 Profis spielen die beiden jetzt nicht nur sich selbst, sondern Nora und Torwart in Ibsens Drama Nora oder in Puppenheim. Sie beantworten intime Fragen zu ihrer Beziehung und sprechen Texte, die ihnen vorgesagt werden. Nora hat für ihren Mann gelogen, das droht aufzufliegen. Wird seine Liebe zu ihr stark genug sein?
In the next scene, Nora is visited by an old friend.
30 Menschen verfolgen zusammengepfercht in der kleinen Wohnung des Paares die dramatische Entwicklung. Am Ende muss Alejandro der Figur Nora schlimme Sachen sagen. Als Nora ihn verlassen soll, bricht ihre Darstellerin Agnes in echte Tränen aus.
This might be the end of her relationship.
Sie kann nicht mehr trennen zwischen Rolle und der eigenen Beziehung. Auch Zuschauer weinen. Ein zutiefst verstörender Moment, der die einen berührt, die anderen empört. Darf man Laien so einer Situation ungeschützt aussetzen? Sagt Alejandro nach der Performance.
Es war grenzwertig. Aber ich glaube, darum geht es ja auch in diesem Stück. Diese Unterscheidung zwischen uns selbst und der Rolle, die wir spielen. Es ist sehr schwer, etwas zu einer Person zu sagen, als wäre man jemand anderes. Das ist Teil der Verwirrung.
Und ein zentraler Punkt beim professionellen Arbeiten mit Laien: die Verantwortung für die Mitwirkenden und ihre Geschichten. Wurde anfangs vor allem autobiografisch und gern mit Chören erzählt, haben sich die Bürgerbühnen ästhetisch enorm weiterentwickelt. Oft sind sie von den anderen Produktionen an Stadttheatern oder der freien Szene kaum noch zu unterscheiden. Die eingeladenen Arbeiten dieses Festivals, Geschichten von Obdachlosen, Fußballfans oder dem Stigma des Andersseins, machen das sehr deutlich. In der ungarischen Produktion Long Live Regina erzählt eine Gruppe von Roma-Frauen vom täglichen Rassismus, dem sie ausgesetzt sind. Etwa wie sie als Schwangere in Krankenhäusern erniedrigt werden. Sie wechseln dabei die Rollen. Eine Produktion im Grenzbereich von sozialer Arbeit und Kunst. Nur woher kommt die große Sehnsucht nach Realität? Ein Grund dafür sei die enorme Polarisierung unserer Welt, das fehlende Vertrauen in Politik, Religion und die Medien, vermutet der irische Theaterleiter Simon Sharkey.
People want authentic. Conversations and stories.
In dieser Situation brauchen wir Räume für den authentischen und ehrlichen Austausch. Menschen suchen Geschichten, die sie miteinander teilen können. Das traditionelle Theater mit dem Blick eines Autors kommt hier an Grenzen. Menschen suchen die kollektive Erfahrung und individuelle Lebensgeschichte.
Doch während in Belgien partizipative Formate längst regulärer Bestandteil der Kulturszene sind und staatlich gefördert werden, finden sie in Ungarn und Polen vor allem im Off-Bereich statt.
Und die Themen dort sind dementsprechend auch politischer, haben mehr revolutionäres Potenzial, sind in der Ästhetik oft einfacher, sind oft gesellschaftlicher gedacht, während zum Beispiel in Belgien die ästhetische Vielfalt oder auch in Frankreich mehr Fokus hat.
Erklärt Festivalleiterin Miriam Zscholl. Seit 10 Jahren leitet sie die Dresdner Bürgerbühne am Staatsschauspiel. Auch hier haben sich die Themen in dieser Zeit verändert.
Man muss sagen, durch den Konflikt, den die Stadt auch seit 2015 hat, wo eben die Frage der Migration und eben Pegida aufeinander stößt und so viel Wut und so viel Spaltung in unserer Stadt ist, haben sich die Themen politisiert in der Bürgerbühne.
Eine Entwicklung, die Regisseure aber auch in einen Zwiespalt bringt, politisch sein zu wollen und dabei gleichzeitig künstlerisch autonom zu bleiben. Dazu kommen ethische Fragen, wie sie Melanie Hinz von der Fachhochschule Dortmund in einer der vielen Diskussionsrunden des Festivals aufwirft. Wie vermeide ich zum Beispiel die Wiederholung von Diskriminierung auf der Bühne?
Es gibt auch einen Innovationsdruck, zu sagen, jetzt müssen auch marginalisierte Gruppen eine Stimme haben und auf eine Bühne gehen. Und tun wir dem aber immer einen Gefallen?
Fragen wie diese gilt es bei jeder Bürgerbühnenproduktion neu zu beantworten. Die Öffnung der Institution Theater hin zu neuen Milieus jenseits der weißen Mittelschicht ist ein unausweichlicher und gleichzeitig zäher Prozess. Die Bürgerbühnen sind ein wichtiger Teil davon. Dass sich hier authentische Geschichten und Kunstanspruch längst nicht mehr ausschließen müssen, das kann man beim Bürgerbühnenfestival in Dresden immer wieder erleben.
Susanne Burkhardt über das 4. Europäische Bürgerbühnenfestival am Staatsschauspiel Dresden. Heute Abend geht es zu Ende mit 2 Aufführungen und der Verleihung des Publikumspreises. Gerade hat Theresa May ihren Rücktritt verkündet und das Brexit-Drama geht weiter. Die deutsch-englische Performancegruppe Gobsquad hat sich gerade erst in ihrem Stück I Love You, Goodbye genau damit beschäftigt. Eine der Performerinnen, Sarah Tom, berichtet uns jetzt von ihrem ganz besonderen Bühnenmoment.
Probably one of the most inspirational moments in theatre for me was
einer meiner inspirierendsten Theatermomente war eine Aufführung von Michael Clarks Dance Company.
They were completely covered in them.
Da gab es eine Gruppe von Tänzern, die komplett in goldenen Stoff gehüllt waren. Man konnte sie nicht unterscheiden.
And they just slowly moved diagonally.
Und so durchquerten sie ganz langsam als goldene Gruppe diagonal den Raum. Ich bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper.
And I didn't understand why.
Ich hatte keine Ahnung, warum mich das so ergriffen hat. Und dann war ich so begeistert davon zu erkennen, dass es egal war, warum. Das hat meine Arbeit völlig verändert. Ich merkte, meine Performances müssen keinen Sinn ergeben. Daraufhin kaufte ich einen goldenen Overall. Nicht für mich zum Tragen, aber in fast jeder Performance, die wir seitdem machen, kommt er vor. Denn immer wieder denke ich, ich brauche meinen goldenen Anzug-Moment.
Because often I think I want that golden suit moment.
Goldene Theatermomente mit Sarah Tom von der Performancegruppe Gobsquad. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild, live aus Cannes und mit meinen Kollegen Susanne Burg und Patrick Wilinski. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.